Liebe Gemeinde, ich vermute mal, Sie haben jetzt nicht mitgezählt. Aber in unserem Predigttext kommt viermal das Wort sehen vor. Für die drei Frauen hat es am Ostermorgen jede Menge zu sehen gegeben. Aber auch jede Menge, was sie erst einmal verdauen mussten, um den rechten Blick dafür zu bekommen, was da eigentlich passiert ist. Ostern hat offensichtlich etwas mit unserem Sehvermögen zu tun. In der Gegend von Piemont, dort wo die Kirschen für diese bekannten schoko-ummantelten Schnapspralinen wachsen, da gibt es einen alten Brauch. Wenn am Ostermorgen um 6 Uhr in der Früh die Glocken läuten, dann laufen die Dorfbewohner dort zum Brunnen und waschen sich mit dem kalten, klaren Wasser ihre Augen. Stimmt, ist es wie mit vielen Bräuchen auch dort so, dass manche gar nicht mehr wissen, warum sie das machen und einfach den anderen hinterherlaufen. Aber ursprünglich war der Gang zum Brunnen dort eine Art Gebet. Die Menschen haben um das richtige Sehen, den richtigen Blick für Ostern gebetet. Sie hatten den Wunsch, das sehen und einsehen zu können, was da an Ostern passiert ist. Sie wollten sehen und einsehen, verstehen, was durch die Auferstehung Jesu Christi anders geworden ist. Anders in ihrem eigenen Leben, aber auch anders für diese Welt. Sie wollten einen Blick bekommen für diesen Jesus und lernen, den zu sehen, der nicht mehr tot ist, sondern auferstanden ist und lebt. Liebe Gemeinde, das ist es auch, was die Ostererzählung von den Frauen am Grab will. Uns zum rechten Sehen anleiten. Ich möchte drei Blickpunkte herausgreifen. Erstens, wer zurückschaut, legt sich fest. Zweitens, das leere Grab sehen, das schafft noch keinen Glauben. Und als drittes, der Glaube sieht die neue Wirklichkeit Gottes. Zum Ersten, wer zurückschaut, legt sich fest. Diese drei Frauen, die sind in ihrer Trauer am Ostermorgen noch ganz gefangen von dem, was sie da gerade erlebt haben. Ihr Blick geht zurück auf die vergangenen Tage, auf das, was gerade hinter ihnen liegt. Sie mussten mit ansehen, wie Jesus, dem sie mit dem ganzen Herzen nachgefolgt sind, den sie gehofft haben, dem sie geglaubt haben, wie der ans Kreuz genagelt wird und dort stirbt wie ein Verbrecher. Dieser Jesus, der hat auch die Liebe und Barmherzigkeit Gottes gepredigt. Aber der Hass seiner Gegner war scheinbar viel stärker. Jesus hat das ewige Leben verkündigt und ist von Gott und der Welt verlassen an einem Kreuz gestorben. Mit seinem Leichnam, so scheint es, haben die Frauen auch all ihre Sehnsüchte, all ihre Hoffnungen begraben. Aus und vorbei. Und jetzt gehen diese Frauen zum Grab, weil sie Jesus die letzte Ehre erweisen wollen, weil sie ihm noch einmal einen letzten Liebesdienst tun wollen. Der Sabbat, der jüdische Ruhetag, ist gerade erst vorbei, da sind sie schon auf den Beinen. Hin auf dem Weg zum Friedhof, zum Grab. Die Jünger schlafen noch. Oder sie haben einfach Angst und trauen sich gar nicht mehr aus dem Haus. Aber die Frauen, sie wagen es, sie wagen sich vor. Allerdings, wir merken an ihrer Unterhaltung, dass sie zwar nach vorne gehen, aber ihr Blick nach wie vor zurückgeht. Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Das ist die drängendste Frage, die sie jetzt anscheinend gerade bewegt. In Gedanken sind sie noch bei diesem großen Felsblock, bei diesem Rollstein, mit dem das Grab verschlossen war. Man könnte sagen, dieser Stein, er wird so etwas wie ein Symbol, wie ein Zeichen für ihre Machtlosigkeit, für ihre Hoffnungslosigkeit. Es ist unmöglich, dass drei Frauen zusammen diesen schweren Stein auf die Seite schieben können. Das geht nicht. Alles wird so sein, wie es schon vor 3 Tagen war. Der Stein liegt vor dem Grab, wir können nicht hinein, wir können eigentlich nichts tun. So, bewegt von solchen Gedanken, gehen die Frauen am Ostermorgen los. Und jetzt, liebe Gemeinde, möchte ich Sie bitten, an dieser Stelle einmal sich selber zu fragen, mit welchen Gefühlen, mit welchen Gedanken sind Sie heute Morgen hierher in diesen Ostergottesdienst gekommen? Jeder von uns bringt ja irgendetwas mit. Freudige Gedanken, gespannte Erwartung vielleicht, vielleicht aber auch Sorgen und Probleme. Und das eine oder andere, was einem vielleicht so schwer auf der Seele liegt, wie dieser Stein vor dem Grab. Ich möchte Ihnen einfach einen kurzen Moment geben, darüber mal kurz nachzudenken. Denke mal, dass Ihnen das eine oder andere jetzt in den Sinn gekommen ist. Und jetzt frage ich Sie, halten Sie es für möglich, dass sich da etwas ändert? Dass es Ihnen leichter ums Herz wird? Dass Sie erneut aufatmen können? Der gesunde Menschenverstand, der sagt uns ja meistens, dass die Dinge eben ihren Lauf nehmen. Alles läuft so, wie man das kennt und so, wie man es gewohnt ist. Und letztendlich bleibt doch immer alles beim Alten. Wir halten uns an unsere Erfahrungen, haben beim Zurückschauen uns eigentlich schon festgelegt. Festgelegt auf das, was wir machen können und auf das, was wir nicht können, was immer gleich bleiben wird und sich nie verändern wird. Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Die Frauen waren sich sicher damals, wir können es nicht. Sie haben gar nicht gemerkt, sich gar nicht mehr getraut, weiterzudenken. Der Blick zurück hält sie in ihren Sorgen festgefangen, festgepackt. Auch in dieser Hoffnungslosigkeit, dass da vielleicht noch etwas anders werden könnte. Liebe Gemeinde, was die Frauen da erlebt haben, ist manchen von uns vielleicht gar nicht so fremd. Gefangen zu sein in einer Situation, die eigentlich festgefahren ist. Ohne Mut, ohne Hoffnung auf Veränderung, eigentlich ohne irgendeinen Ausweg. Aber liebe Gemeinde, wer nur zurückschaut, der legt sich fest. Hier will uns die Ostergeschichte Mut machen und einen anderen Blickwinkel schenken. Wo alles festgelegt und festgefahren scheint, dort sollen und dürfen wir damit rechnen, dass Gott eingreift und handelt. Der Stein vor dem Grab und das, was uns auf dem Herzen liegt, ist nicht fest und unverrückbar. Auch wenn unsere eigenen Möglichkeiten an ihre Grenzen gekommen sind, Gott ist damit noch lange nicht am Ende. Was uns so große oder vielleicht auch kleine Beschwerden macht, das ist ihm nicht zu schwer und das ist ihm auch nicht zu gleichgültig. Und dann geschieht bei den Frauen ja dann tatsächlich etwas. Als sie sich dem Grab nähern, da sehen sie es mit den eigenen Augen. Und sie sahen hin und erkannten, dass der Stein weggewälzt war. Vers 4 unseres Predigttextes. Zum zweiten Gedankengang. Das leere Grab sehen, das schafft noch keinen Glauben. Ganz vorsichtig gehen die Frauen in die Grabeshöhle hinein. Und dann verschlägt es ihnen buchstäblich die Sprache. Es verschlägt ihnen die Sprache bei dem, was sie da sehen und erleben. Das Grab ist leer, der Leichnam ist weg, verschwunden. Und stattdessen sehen sie dort einen jungen Mann, der wie ein Engel aussieht. Und Panik macht sich bei den Frauen breit. Mit allem hätten sie gerechnet, aber nicht mit so etwas. Fürchtet euch nicht. So versucht dieser junge Mann, dieser Engel, sie zu beruhigen. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Ganz einfache Worte, liebe Gemeinde. Ganz einfache Worte, aber mit einer ungeheuerlichen Dimension, mit einer ungeheuerlichen Bedeutung. Eine Nachricht, die die ganze Welt auf den Kopf stellt, die sie verändert von Grund auf. Jesus ist auferstanden. Der Tod konnte ihn nicht festhalten. Seht da die Stätte, wo sie ihn hingelegt haben. Die Frauen sollen mit den eigenen Augen sehen, dass Jesus nicht mehr da ist, dass er auferstanden ist. Und was ist ihre Reaktion darauf? Statt Jubel und Freude, das wir jetzt erwarten würden über diese fantastische Nachricht, reagieren sie mit Zittern und Entsetzen. Sie können das einfach nicht glauben. Sie können noch gar nicht glauben, was da passiert sein soll, was da passiert ist. Liebe Gemeinde, das ist doch bis heute nicht viel anders geworden. Das leere Grab allein, das kann Menschen nicht überzeugen. Alles nur Schwindel, behaupten die einen. Die Jünger sind einfach hergegangen und haben den Leichnam gestohlen. Andere stellen die These auf, Jesus war nur bewusstlos oder scheintot, als man ihn vom Kreuz abgenommen hat. Irgendwann ist er dann wieder aufgewacht und hat sich aus dem Staub gemacht. Und wieder andere sind der Meinung, die Jünger wollten das einfach nicht wahrhaben, dass Jesus tot ist, dass er gestorben ist. Sie wollten seinen Tod nicht wahrhaben und deshalb haben sie einfach ein Happy End erfunden. Obwohl die Osterberichte der Bibel eigentlich eine sehr klare Sprache sprechen, haben viele ihre Zweifel, damals wie heute. Und die Theorien und Spekulationen, was da angeblich passiert sein könnte, die füllen so viele Bücher, dass man damit die ganze Grabeshöhle ausfüllen könnte. Aber liebe Gemeinde, was heißt das eigentlich für uns? Was heißt das für uns? Wenn wir die Frauen am Ostermorgen anschauen, dann sehen wir, das leere Grab alleine, das schafft noch keinen Glauben. Die nackten Tatsachen sind zwar ziemlich eindeutig, aber sie bleiben für uns Menschen doch immer noch zweideutig. Da ist etwas in unserer Erfahrung, das so sehr dem widerspricht, dass ein Toter auferstehen kann. Das können wir nicht einfach so nebenbei zur Kenntnis nehmen wie den Wetterbericht, sondern das geht uns an die Nieren, das trifft uns zutiefst in unserem Innern. Zittern und Entsetzen hat es sie ergriffen, so heißt es von den Frauen. Das, was da passiert ist, das liegt doch so total außerhalb unserer Erfahrungswelt, so total außerhalb unseres Vorstellungsvermögens. Da wird die ganze bisherige Welt auf den Kopf gestellt. Und deshalb braucht es das Wort, das Klarheit schafft. Für die Frauen war es die Botschaft des Engels. Jesus, der Gekreuzigte, ist auferstanden. Dieses Wort hat sie so ein Stück weit auf die richtige Spur gebracht. Und Gott sei Dank haben diese Frauen dann ihre lähmende Furcht überwunden. Und Gott sei Dank haben sie sich ein Herz gefasst und den Mund aufgemacht. Nicht gleich, aber kurz darauf. Das Spannende an dieser Stelle ist, liebe Gemeinde, dass wir hier sehen können, wie ehrlich die Bibel ist. Normalerweise würden wir jetzt einen Hurra-Bericht an dieser Stelle erwarten. Die Bibel ist ehrlich, sie verschweigt nichts und sie beschönigt nichts. Und das macht gerade auch den Osterbericht des Markus ebenso glaubhaft. Die Frauen haben nicht sofort Halleluja gerufen. Zuerst war da Furcht und Entsetzen stärker. Angst und Zweifel mussten erst einmal überwunden werden. Und dazu hat allein das Sehen des leeren Grabes nicht ausgereicht. Angst und Zweifel werden nicht durch die Augen überwunden, sondern im Herzen. Und dazu braucht es das Wort, das Vertrauen weckt und Vertrauen schenkt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es ein kleiner Satz in der Botschaft des Engels war, der den Frauen das Herz geöffnet hat. Wie er, Jesus, euch gesagt hat. Daran sollen sich die Frauen erinnern, was Jesus ihnen gesagt hat. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es ihnen so nach und nach dann eingefallen ist, was Jesus ihnen erzählt hat von der Liebe Gottes zu den Menschen. Dass Gott es nicht zulassen wird, dass diese Welt zum Teufel geht. Dass Gott der ist, auf den wir uns unbedingt und immer verlassen können. Und dann ist das, wie wenn sich so ein Teil zum anderen fügt für diese Frauen. Nicht durch den Verstand, nicht durch ihre Vernunft, sondern durch Gottes Wort fangen sie an zu verstehen, was sie da eigentlich gesehen haben. Damit kommen wir zur dritten und letzten Überschrift. Der Glaube sieht die neue Wirklichkeit. Der Glaube hängt nicht allein vom Sehen ab, sondern lebt vom Vertrauen auf Gottes Möglichkeiten. Ich wiederhole diesen Satz nochmal, weil ich ihn so wichtig finde. Der Glaube hängt nicht allein vom Sehen ab, sondern er lebt von dem Vertrauen auf Gottes Möglichkeiten. Liebe Gemeinde, dazu müssen wir unsere Vorstellungen über das, was wir für möglich halten und was wir nicht für möglich halten, korrigieren lassen. Zwischen Himmel und Erde kann eben mehr passieren als nur das, was in unseren Physikbüchern steht. Wenn das stimmt, dass Gott der Schöpfer des Lebens ist, wenn ich das glaube, wenn alles Leben aus seiner Hand kommt, warum soll er denn auch nicht die Macht haben, den Tod in seine Schranken zu weisen? Auch wenn wir Menschen immer noch sterben müssen. Der Tod, er hat nicht mehr das letzte Wort. Über allem Sterben steht doch der Sieg des Lebens. Und er steht schon fest. An Ostern in der Auferstehung seines Sohnes Jesu hat Gott dem Tod und allen anderen lebensfeindlichen Mächten und Kräften die Macht genommen. Niemand muss mehr verzweifeln. Keiner muss mehr in einer scheinbar ausweglosen Situation gefangen bleiben. Keiner muss sich mehr zu Boden drücken lassen. Die Schöpferkraft Gottes, sie will und sie kann auch in unserem Alltag Wirkung zeigen. Gott geht hinein in die Sackgassen und Ausweglosigkeiten. Nicht nur bei Jesus hat er etwas Neues angefangen. Im Leben jedes Menschen, der sich für Gott und für seine Wirklichkeit öffnet, wird ein Neuanfang möglich. Die Vergangenheit, der Blick zurück, er darf uns nicht mehr belasten und festhalten. Das, was uns das Leben schwer macht, Angst und Sorge, Krankheit und Leid, Gott kann es bewegen, so wie er damals diesen Stein am Grab wegbewegt hat. Darauf, liebe Gemeinde, dürfen wir hoffen und darauf dürfen wir vertrauen. Und im Glauben darauf dürfen wir heute schon sehen, wie Gott handelt. Sorgt dafür, dass die Geschichte von Ostern weitergeht. So hat es Christoph Blumhardt gesagt. Liebe Gemeinde, das ist die Hoffnung, die wir als Christen haben. Dass die Ostergeschichte nicht anfängt mit "Es war einmal", sondern dass hier etwas passiert, das bis heute wirkt und bis heute seine Kreise zieht. Mit diesem Blick auf Ostern dürfen wir auch das sehen und hören, wozu dann die Frauen aufgefordert werden. Geht hin, er wird euch vorausgehen. Dazu sind wir eingeladen. Dazu sind wir eingeladen, uns mit hineinnehmen zu lassen in seine Auferstehung. uns von ihm an der Hand nehmen zu lassen und Jesus zu folgen auf dem Weg ins Leben. Jesus lebt und wir sollen auch leben. Wir dürfen leben, weil an Ostern in Jesus Christus das Leben gesiegt hat. Und deshalb wünsche ich uns allen heute und an jedem neuen Tag eine fröhliche Auferstehung und frohe Ostern. Amen.